Welche Bedeutung hat der christliche Glaube überhaupt noch in unserer Gesellschaft? In Deutschland, wenn man sich die ganzen christlichen Feiertage anschaut, dann sehen wir, dass diese ganzen Tage in ihrem eigentlichen Sinn komplett beschnitten wurde. Da gibt es das Weihnachtsfest, wo es um ein kleines, süßes Kind geht, das geboren wurde. Es ist alles so schön, alles so romantisch. Dann gibt es den Karfreitag, wo es vielleicht mal einen guten Mann gegeben hat, der ein gutes Leben gelebt hat, aber der dann letztendlich an Karfreitag gescheitert ist. Dann gibt es das Auferstehungsfest, wo sich irgendwelche Jünger irgendetwas ausgedacht haben und sich in irgendeinem Wahn eine Auferstehungsgeschichte ausgedacht haben, ob es so geschehen ist oder nicht. Hauptsache, Jesus lebt in uns irgendwie weiter. Dann gibt es das Pfingstfest, das gibt es noch. Was ist es eigentlich? Der Heilige Geist kommt auf diese Erde, das klingt irgendwie mystisch und fast irgendwie esoterisch, irgendeine Kraft, die wirkt. Man kann damit heutzutage wenig anfangen. Der Buß- und Bettag wurde komplett abgeschafft und wie es um die Himmelfahrt aussieht, haben wir heute schon einiges drüber gehört. Ist schon viele, viele Jahre her, ist eine Begebenheit, ich glaube, das war tatsächlich so, der frühere sowjetische Parteichef Brezhnev, heißt er, traf sich vor vielen, vielen Jahren mit dem damals frisch gebackenen Bundeskanzler Kohl an einem Himmelfahrtstag. Und Kohl soll diesen Parteichef mit folgenden Worten begrüßt haben: Ich freue mich, Sie am Himmelfahrtstag hier begrüßen zu dürfen. Ja, der Übersetzer ins Russische hat so ein bisschen nach Worten gesucht, wie übersetze ich das jetzt? Und er hat das dann folgendermaßen übersetzt: Sehr geehrter Herr Generalsekretär, ich freue mich, Sie heute am Tag der Luftwaffe begrüßen zu dürfen. Ja. Was hat es mit Himmelfahrt eigentlich auf sich? Es ist oft so wenig Inhalt. Ja, Jesus ist nicht mehr da. Und das war's dann, wenn es um Himmelfahrt geht. Ich möchte uns den Text nochmal lesen aus Lukas 24, Vers 50 und Apostelgeschichte 1. Da heißt es: Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an, kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Und dann in Apostelgeschichte 1, ich lese ab Vers 8. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Ich möchte uns ein bisschen in diese Gedanken von Himmelfahrt mit hineinnehmen. Es ist vielleicht eher eine kurze theologische Abhandlung als eine Predigt im klassischen Sinne. Warum sind diese Texte für uns zentral? Warum sind sie bedeutend? Ja, wenn wir diese Verse lesen, und das ist auch schon angeklungen, dann merken wir auf jeden Fall, dass diese Texte so eine Art Scharnierverse sind. Das heißt, sie zeigen zum einen auf das, was gewesen ist. Ja, Jesus lebte vollkommen hier auf Erden sein Leben. Er ist am Kreuz gestorben, er ist auferstanden, er hat das Werk zu Ende gebracht. Aber es zeigt auch nach vorne, dass Jesus jetzt nicht mehr da ist, dass er jetzt zum Vater gegangen ist. Und es zeigt ganz weit nach vorne, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Und diese Verse beschreiben, auch unter anderem handeln von dem, es gibt einige Verse mehr, die ich jetzt nicht da lesen werde, von dem, was Jesus ganz konkret tut, auch jetzt in dieser Zeit. Und wenn wir sagen, es handelt zum einen von das, was gewesen ist, von dem, was gewesen ist, von dem, was vor uns liegt, sehen wir, dass die Jünger schon damals, aber genauso auch wir als Gemeinde, in einer Art Zwischenzeit leben. In einer Art Zwischenzeit, die dann enden wird, wenn Jesus wann auch immer wiederkommen wird, um seine um die Geschichte zu Ende zu bringen. Also Himmelfahrt ist für uns als Gemeinde, für uns als Christen von zentraler Bedeutung, aber welche Bedeutung ganz konkret? Ein erster Gedanke, es wird auch jetzt immer eingeblendet, Himmelfahrt bedeutet, dass Jesus von Gott erhöht ist. In Philipper heißt es, darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, Jesus ist jetzt nicht mehr der Erniedrigte, nicht mehr derjenige, der Mensch geworden ist, der sich dann wirklich diesen untersten Weg gegangen ist, der nicht wusste, wo er sein Haupt hinlegen soll, nicht der, der angespuckt, ausgepeitscht, ans Kreuz geschlagen wurde im Sinne der Erniedrigung. Das war. Aber jetzt lesen wir, darum, weil er diesen untersten, den tiefsten aller möglichen Wege gegangen ist, darum hat ihn Gott erhöht. Ja? Vorher in Vers 7 heißt es in Philipper 2, er entäußerte sich selbst, ja wörtlich, er machte sich selber zu nichts. Er entäußerte sich, im Begriff, der nur da im Neuen Testament vorkommt. Aber jetzt geht es, jetzt ist er der Richter, jetzt ist er der Herrscher, jetzt ist er der, vor dem sich alle Knie beugen werden und alle Zungen bekennen werden, dass er der Herr ist. Himmelfahrt bedeutet, dass Jesus von Gott erhöht ist. Ein zweiter Gedanke: Himmelfahrt bedeutet, dass Gott uns nahe ist. Das ist für mich ein Gedanke, der mir mit am wichtigsten in der Vorbereitung geworden ist. Wenn ich an Himmelfahrt denke, dann ist mir häufig das Bild der Ferne vor Augen. Ja, irgendwie ein Bild, die Jünger stehen am Berg und jetzt geht Jesus von ihnen, er entfernt sich immer weiter weg. Er ist den Jüngern jetzt nicht mehr so nah, wie er es diese Jahre immer war. Man kann ihn nicht mehr sehen, man kann nicht mehr mit ihm reden, mit ihm lachen, mit ihm weinen, mit ihm diskutieren, mit ihm beten. Aber ist dieses Bild ein richtiges Bild? Ja, als Jesus hier auf Erden war, was war denn da? Da war er an Raum und Zeit gebunden. Ja, die Bergpredigt, die er hielt, haben es alle Menschen mitbekommen? Nein, es war nur eine ganz kleine Schar, die diese Predigt gehört haben. Die Wunder an den jeweiligen Orten bekamen wenige Leute mit. Die Sturmstillung haben nur diese 12 Jünger im Boot unmittelbar mitbekommen, dass es wirklich mit Jesus und seinem Eingreifen zusammenhängt. Die Rede an die Emmaus-Jünger, das Gespräch, das haben nur diese 2 Männer mitbekommen und haben es weiter überliefert. Und vieles von dem, was Jesus sagte, von dem, was Jesus tat, das ist uns gar nicht überliefert worden. Ja, von daher, aber seit Himmelfahrt eben, ändert sich jetzt etwas ganz grundlegend. Jetzt ist Jesus nicht mehr an Raum und Zeit gebunden. Er ist nicht mehr an zeitliche Grenzen gebunden, sondern er ist jetzt fernab jeglicher Begrenzungen, die wir uns vorstellen können. Ja, Jesus zieht oder hat sich nicht für Himmelfahrt entschieden, weil er sich jetzt von uns in irgendeiner Weise entfernen will, sondern im Gegenteil, uns wird nichts genommen, sondern durch Himmelfahrt wird uns etwas geschenkt. Und dieses Bewusstsein, das dürfen wir haben. Ja, er ist nicht weit weg, sondern durch Himmelfahrt ist Jesus uns näher denn je zuvor. Himmelfahrt hat nichts mit Raumfahrt zu tun. Ja, jetzt kommt eine Wolke und Jesus auf der Wolke und jetzt geht es erstmal über den Horizont und noch höher und über die Milchstraße und irgendwann ist er an einem Ort namens Himmels angekommen und jetzt ist er da ganz, ganz in der Ferne, irgendwo weit weg. Sein Werk hat er ja jetzt zu Ende gebracht, er ist ja gestorben, auferstanden. Und da im Himmel, da ist jetzt irgendein Stuhl zu Rechten Gottes und auf diesem Stuhl sitzt Jesus jetzt. Es ist uns, glaube ich, klar, dass es nicht der Fall ist, aber manchmal kann es sein, dass man vielleicht solche oder ähnliche Gedanken hat. Es geht nicht um den Ortwechsel an Himmel, Vater, in erster Linie, sondern für mich ist es ein Fest des Positionswechsels. Ja, er ist jetzt wieder beim unbegrenzten Vater. Er selber nimmt wieder das ein, was ihm zusteht. Er selber ist unbegrenzt. Er ist außerhalb, wie gesagt, von Raum und Zeit in einer unfassbaren, unbeschreiblichen, einer grenzenlosen Dimension, wo ihm alles vor Augen ist, unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart, unsere Zukunft, das ganze Weltgeschehen, alles in seiner Allmacht ist er jetzt wieder und nicht mehr gebunden, wie es bis dahin war. Ja, es ist ein Machtwechsel, nicht der Erniedrigte, der sich hat auspeitschen lassen, sondern der Erhöhte, der über allem steht und der dir und mir durch Himmelfahrt nahe kommen möchte. Herr Martin Luther schreibt es passend bezüglich Himmelfahrt. Er sagt, was es aber ist, Christus gen Himmel fahren und sitzen zu Rechten Gottes, wissen sie nicht. Es gehet also nicht zu, wie du aufsteigest auf einer Leiter ins Haus, sondern das ist es, dass er über allen Kreaturen und in allen Kreaturen und außer allen Kreaturen ist. Herr Jesus hat sich nicht in Sicherheit gebracht. Jesus hat sich nicht von dieser bösen Erde entfernt, weil es so viele Versuchungen gibt, sondern weil er außerhalb von Raum und Zeit ist, ist er jederzeit bei uns. Deshalb kann er uns jederzeit hören, egal ob ich jetzt irgendwo in Grönland wäre, in Südafrika oder hier in Espelkamp. Gott hört uns. Ja, und deswegen ist es, glaube ich, auch nicht nur eine Floskel, irgendwie ein frommer Spruch, wenn wir sagen, du kannst jederzeit mit Gott reden, sondern es ist durch Himmelfahrt eine Realität. Jesus ist da. Deshalb reden wir auch zu Jesus, auch in unseren Gebeten, weil wir wissen, er ist da und er hört uns und es macht tatsächlich einen Unterschied. Und wir haben durch Himmelfahrt eine ganz konkrete Begründung dafür, dass wir wirklich von ihm gehört sind. Ja, der Himmel steht uns durch Himmelfahrt wieder offen. Ja. Ein dritter Gedanke. Himmelfahrt bedeutet, dass wir jetzt die Aufgaben Jesu weiterführen sollen. Ja, Jesus gibt jetzt den Jüngern ganz konkrete Aufgaben, in seinem Namen loszuziehen, um das Evangelium bekannt zu machen, um für ihn unterwegs zu sein. Und dieser Auftrag ist uns klar, gilt uns als Gemeinde genauso wie den Jüngern. Also wir sollen da präsent sein, wo Jesus in seiner Sichtbarkeit, wie es damals war, nicht mehr präsent sind. Wir sind jetzt seine Stellvertreter, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Ja, damit Menschen ihn eben kennenlernen. Aber ganz ehrlich gefragt, was können wir für Botschafter sein? Was kann ich denn für ein Botschafter sein? Er war sündlos, ich bin sündig, er ist unbegrenzt, ich bin begrenzt. Er ist Gott, ich bin Mensch, er war demütig, ich bin oft hochmütig und so weiter. Könnte ich die Liste weiter fortführen. Aber trotzdem hat Gott uns den Auftrag gegeben, Botschafter Jesu hier auf Erden zu sein. Und er sendet uns, und das ist das Unfassbare, er hätte doch die sündlosen Engel jetzt senden können, ja, und sagen, jetzt geht los in diese Welt, bringt das Evangelium, ihr seid sündlos, ihr seid nicht gefallen, also jetzt die eben nicht gefallen sind, und sie könnten diesen Auftrag sicherlich besser machen als ein jeder von uns, bin ich sicher. Aber trotzdem hat Gott sich dafür entschieden, dass du und ich beauftragt sind, weiter voranzugehen und werdet meine Zeugen in Jerusalem, Judäa, Samarien bis ans Ende der Erde. Und ich glaube, wenn wir unterwegs sind in diesem Sinne, dann merken wir schnell, wie überfordert wir sind. Aber nehmen wir dann den Vers davor dazu, dass er sagt, ich werde euch meinen Geist geben und begebt euch in die Abhängigkeit zu meinem Geist, zum Heiligen Geist, dann werdet ihr merken, dass es nicht um eure Fähigkeit geht, nicht um eure Intelligenz, nicht um euren Wagmut oder sonstige Dinge, sondern Gott wird in euch wirksam. Und dann seid ihr in der Lage, auch diesen Auftrag auszuführen. Ein weiterer Gedanke, Himmelfahrt bedeutet, dass wir uns von Jesus vertreten lassen. Jesus geht zurück gen Himmel und nimmt jetzt eine Aufgabe wahr, wovon du und ich ganz konkret profitieren. Aber bevor er das gemacht hat, fand ich so interessant, in Lukas, da haben wir gelesen, und er führte sie hinaus bis nach Bethanien. Und was hat er dann gemacht? Und wurde dann von einer Wolke weggenommen? Nein, zuvor heißt es, und er hob die Hände und auf und segnete sie. Und das finde ich interessant. Was zeigt er den Jüngern durch diese Handlung? Das ist quasi die letzte Handlung, bevor er jetzt weggenommen wird. Er hebt die Hände über die Jünger und er segnet sie. Aber was kommt ja auch durch den Segen bei den Jüngern an? Er sagt, jetzt endet das eine, etwas Neues beginnt, aber ihr bleibt unter meinem Schutz. Ich werde meine Hand nicht wegziehen, sondern ich werde meine Hand weiter über euch halten. Und wenn ihr losgeht in meinem Namen und meinen Auftrag ausführt, und den Auftrag hat er ihnen mehrfach genannt, bevor er von ihnen gegangen ist, dann könnt ihr damit rechnen, ich bin da und ich werde für euch eintreten. Egal wie die Herausforderung, egal wie groß der Auftrag auch sein mag, ich bin dabei. In Hebräer 9 heißt es, Jesus ist in den Himmel eingegangen, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Für uns, vor Gott. Und ich glaube, dieser Segen, den Jesus den Jüngern hier zugesprochen hat, das muss bei den Jüngern einen tiefen Eindruck hinterlassen haben. Später lese ich einen Vers, wo Petrus sich Jahrzehnte oder Jahre später daran erinnert. Einen tiefen Eindruck, weil sie wissen, wir sind nicht allein. Eins der schönsten Himmelfahrtslieder, die ich kenne, ist das Lied »Welch ein Freund ist unser Jesus«, weil es so gut das auf den Punkt bringt, diesen Gedanken, oh, wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Und das ist ein tröstlicher Gedanke, ein mutmachender Gedanke. Und das dürfen wir lernen von Himmelfahrt. Ja, die Lebenssituationen, in denen wir stehen, sind sehr unterschiedlich. Natürlich erlebt die Familie Dückmann im Moment eine ganz andere Zeit, als ich sie erlebe. Ja, die einen gehen durch Zeiten der Krankheiten, die anderen vielleicht durch Zeiten des Stresses, die dritten durch Zeiten, die richtig gut sind, wo sie aufblühen, wo sie voller Dank Gott gegenüber den Alltag erleben. Aber unabhängig davon, wieder wie Jakob es auch sagte, ist es eine Realität. Es ist einfach so, ob wir es wahrnehmen oder nicht, wir werden durch Jesus vertreten beim Vater. Er ist eingegangen, um jetzt für uns vor Gott zu erscheinen. Und wenn er sagt, er tut es, dann tut er es auch. Wenn ich sage, ich mache etwas, dann hoffe ich, dass ich es mache. Aber es kann sein, dass man es vielleicht auch mal nicht macht. Aber wenn Jesus sagt, er macht es, dann ist er zu 100% Verlass darauf. Und das ist ein guter, ein tröstlicher Gedanke. Ein fünfter Gedanke, Himmelfahrt bedeutet, dass Jesus uns eine Stätte bereitet. Und das finde ich ist ein so schöner Gedanke. Ja, in Johannes 14, Vers 2, da heißt es so passend, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus geht zurück zum Vater, um für dich und für mich, die wir an ihn glauben, eine Stätte zuzubereiten. Welch ein Gedanke. Ja, Keith Green, einigen bekannt, ein Sänger, tolle Lieder, die er geschrieben hat. Er sagt in einem Lied, in 6 Tagen hat er die ganze Welt erschaffen, aber am Himmel arbeitet er schon 2000 Jahre. Könnt ihr euch vorstellen, wie schön es da sein wird? Und dass es sich lohnt, hier auf Erden sein Leben so zu leben, dass man auch wirklich im Himmel ankommt, dass man dann wirklich in der Wohnung sein wird, die Jesus für dich und für mich vorbereitet hat. Es lohnt sich. Es muss herrlich sein. Ein 6. Gedanke, Himmelfahrt bedeutet, dass wir auf Jesus warten. Jesus ist hingegangen, die Stätte zuzubereiten und wir warten jetzt, dass er wiederkommt, um uns zu sich zu nehmen. Wir haben es gelesen in Apostelgeschichte 1 und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen 2 Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Ja, wir als Gemeinde, wir warten auf diesen Tag, bis Jesus wiederkommen wird. Und das ist das Schöne, so wie er, hier heißt es, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Also genau in derselben Art und Weise, er ging vom Sichtbaren ins Unsichtbare und so wird er vom Unsichtbaren wieder ins Sichtbare zurückkommen, wo wir ihn visuell wahrnehmen können, wo wir mit ihm reden können, wo wir Gemeinschaft mit ihm haben können. In Sacharja heißt es sogar, dass Jesus an denselben Ort eines Tages wiederkommen wird, wo seine Füße auf den Ölberg, den Ölberg betreten werden. Und weil wir das wissen, dass er wiederkommen wird, bedeutet Himmelfahrt für uns, dass wir warten, dass wir wachen, dass wir beten, dass wir nicht in Anfechtung fallen, sondern dass wir wirklich bereit sind, wenn er denn erscheint, in seiner Herrlichkeit, in seiner Majestät, nicht als kleines Kind, sondern als Gott, der ja dann herrschen wird. Himmelfahrt bedeutet, dass wir auf ihn warten. Und ein letzter Gedanke: Himmelfahrt bedeutet, von Freude erfüllt zu werden. Oder man könnte vielleicht sagen, in die Anbetung geführt zu werden. In mir kam, ich habe es vorhin schon gesagt, früher öfter mal der Gedanke, jetzt ist Jesus im Himmel und jetzt ist der Heilige Geist da und der Heilige Geist wirkt jetzt hier auf Erden. Aber was macht denn jetzt der Vater? Das Alte Testament ist das Zeitalter des Vaters, sagt man. Die Evangelien, das Zeitalter des Sohnes. Jetzt die Briefe, das Zeitalter des Heiligen Geistes oder jetzt die Zeit der Gemeinde. Aber was macht Gott und was macht Jesus? Ja, so menschliche Gedanken habe ich gehabt, dass ich doch tatsächlich in meiner Begrenztheit darüber nachgedacht habe, was macht ein Unbegrenzter, jemand, der durch sein Wort spricht und es geschieht, jemand, der so unfassbar groß ist, dass ich noch nicht mal ansatzweise Worte finde, um das zu beschreiben. Aber das ist das Schöne, dass wir trotzdem da auch in diesen Dingen nicht in Unwissenheiten, Unkenntnis gelassen werden, ja, sondern wir haben ganz konkrete Dinge. Es ist so viel, was uns berichtet ist. Zum einen das, was Hansi am Anfang gelesen hat, dass er sagt, ich werde hingehen, aber ihr seid nicht allein, ich werde den Tröster senden. Dann in so vielen anderen Stellen ist davon die Rede, dass er sagt, wenn ihr zu mir rufen werdet, dann werde ich antworten, ich vergebe euch die Schuld. Ja, ihr dürft neu anfangen, er ist da, um uns unsere Schuld zu vergeben, um uns einen Neuanfang zu ermöglichen. Wenn wir uns Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Und da ist von Christen die Rede, wenn Christen in ihrem Leben immer wieder mal hinfallen, vielleicht scheitern, dann ist er da und er hat ein hörendes Ohr für uns. Ja, er sorgt für die Gemeinde, die Briefe sind voll davon, wo davon die Rede ist, dass er das Haupt ist und dass wir die Glieder sind. Auf ein einzelnes Glied kann man vielleicht verzichten, sollte man nicht. Wir brauchen uns als Gemeinde, wir brauchen einander. Aber man kann nicht auf das Haupt verzichten. Und er ist das Haupt. Er lenkt die Gemeinde, er wacht über die Gemeinde, er betet für die Gemeinde, er betet für die Einheit in der Gemeinde. Aber er sendet seinen Geist, damit wir durch den Geist befähigt werden, dass wir Gaben bekommen, dass wir hier vor Ort und uns einbringen können mit dem, was Gott in unser Leben Gutes hineingegeben hat. Er gibt seiner Gemeinde Kraft zum Leben. Es heißt in Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wir haben den Auftrag, an ihm zu bleiben, damit wir gerade in Zeiten der Kraftlosigkeit mit Kraft gefüllt werden, sodass wir den Tag, vielleicht gerade in schweren Tagen und Wochen, dass wir überhaupt die Kraft haben, solche Tage zu erleben, zu überstehen. Ja, er sagt, ich bin der Weg. Er steht zur Verfügung, dass Menschen, die eben diesen Weg gehen, auch wirklich am Ziel ankommen. Ich bin die Tür, diese ganzen Ich-Bin-Worte. Er tut so viel. Er ist unser treuer, hoher Priester, der uns versteht, der mit uns mitfühlen kann, weil er eben auch ganz Mensch war. Und er sagt, weil ich das eben kann, bin ich jetzt beim Vater, um auch die Anliegen, die ihr habt, eins zu eins zu Gott weitertransportieren zu können. Ja, wenn du enttäuscht bist, dann sag mir die Enttäuschung. Ja, ich mache es angenehm vor dem Vater. Er ist Gott in seiner Dreieinigkeit, aber dennoch tritt er für uns ein. Und dann kann auf einmal auf Gebet geantwortet werden. Dann macht es auf einmal wirklich einen Unterschied. Und dann ist es nicht so, dass ein Gebet gesprochen wird und es landet unter der Decke. Das braucht es nicht. Weil Jesus bei uns ist, weil der Heilige Geist in uns lebt, wird es eins zu eins genommen, unabhängig wie wir uns fühlen, ob wir es realisieren oder nicht. Und es wird vor Gott gebracht und wir dürfen mit seinem Eingreifen rechnen. Aber die Antworten Gottes, die sind unterschiedlich in unserem Leben. Aber er wird auch eines Tages wiederkommen. In seiner Macht, in seiner Herrlichkeit und wird das Werk, das er angefangen hat, auch mit der Menschheit zu Ende bringen. Er wird die Geschichte Israels zu Ende bringen. Er wird herrschen. Es wird einen neuen Himmel, eine neue Erde geben, wo wir dann in perfekter Gemeinschaft auf dieser neuen Erde und in diesem neuen Himmel zusammen mit ihm für alle Zeit, in alle Ewigkeit leben und regieren und herrschen werden. Ja, was hätten die Jünger tun können? Sie hätten sicherlich trauern können. Jesus ist nicht da. Wenn irgendjemand geht, ist es ja noch in Ordnung. Aber wenn Jesus geht, dann ist es doch ein Grund der Trauer, dass man hinterher schaut, dass man vielleicht in der Vergangenheit schwelgt. Ach, wie war es so schön, als Jesus noch mit uns ging. Aber was haben sie getan? Es heißt hier in Vers 52, sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Sie haben an diesem Zeitpunkt, nachdem Jesus nach der Auferstehung ihnen erschienen ist, ihnen die Schrift aufgemacht hat und sie jetzt die ganze Dimension des Erlösungsplanes verstanden haben, hat sich für sie etwas völlig Neues aufgemacht, wo sie jetzt nicht in Trauer, in Tränen versinken, sondern wo sie begreifen, der Auftrag, der ist fast nicht machbar, aber Jesus ist mit uns. Jesus geht mit uns, der Heilige Geist, er wird kommen. Und statt Trauer hat es in ihnen sogar das Gegenteil ausgelöst. Es hat sie erfüllt mit großer Freude. Jesus geht von ihnen und sie werden von Freude erfüllt. Und auf einmal sind die Prioritäten in ihrem Leben völlig klar. Das heißt, sie beteten ihn an. Himmelfahrt hat sie in die Anbetung geführt, weil sie wissen, was es damit auf sich hat. Und das darf es für uns heute tun, dass wir eine tiefe Dankbarkeit haben, auch wenn wir gleich die Gebetsgemeinschaft haben werden, wo wir zum einen natürlich für die Anliegen beten, aber auch Gott darüber anbeten, dass er auf der einen Seite vorangegangen ist, dass wir auf ihn warten, dass wir Grund zur Freude haben, dass wir nicht allein gelassen sind und diese vielen Dinge, die wir erwähnt haben. Und sie kehrten zurück, sie blieben nicht in der Anbetung, sondern weil der Auftrag ein ganz konkreter war, sind sie losgegangen und von Freude erfüllt haben sie sich jetzt an die Arbeit gemacht. Sie waren alle Zeit im Tempel. Also Tempel war für sie eine ganz, ganz große Priorität in ihrem Leben. Sicherlich haben sie Gott auch außerhalb des Tempels gedient, ihn bezeugt, ihm ihr Lob gebracht, zu ihm gebetet. Aber Tempel war eine ganz große Priorität. Und sie priesen Gott. Und das ist etwas, was mir Mut macht. Der Petrus schreibt einige Jahre später, welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren, gen Himmel. Und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Also sie scheinen sich dieser Dimension wirklich bewusst zu sein. Und es hat einen Grund zur Freude. Also wenn Petrus das hier auch schreibt, er ist aufgefahren, welcher ist zur Rechten Gottes? Ja, nochmal, es ist nicht irgendwie, hier sitzt Gott auf einem Stuhl im Himmel und dann gibt es auf der rechten Seite einen Stuhl und jetzt sitzen beide nebeneinander auf einem Stuhl und reden darüber. Ja, es sind Bilder, die uns gegeben werden, die uns helfen zu verstehen, was da wirklich vor sich geht. Es geht hier darum, was Petrus uns sagen möchte, Jesus ist in der ganz unmittelbaren, in der ganz konkreten Gegenwart des Vaters. Er ist ganz in der Gegenwart des Vaters, ganz, ganz nah. Wo auch immer der Himmel sein mag. Er ist ganz nah da, aber auf der anderen Seite haben wir gesagt, durch Himmelfahrt ist er uns ganz, ganz nahe. Und jetzt haben wir die perfekte Kombination. Jesus ist jetzt der perfekte Mittler, ganz nah bei Gott, ganz konkret, unmittelbar und ganz nah bei uns, heute in unserer Mitte. Er ist hier. Ich sehe ihn nicht, ich würde ihn gerne sehen, aber er ist da. Aber er ist auch ganz nah beim Vater. Von daher, wenn wir ins Gebet gehen, dann lasst uns diese Zuversicht haben. Er ist der perfekte Mittler und alles, was wir ihm sagen, das kommt an und das wird einen Unterschied machen. Und lasst uns auch in unseren Herzen auch uns mit einstimmen, weil das wird ja genauso gehört. Und das wünsche ich uns auch als uns, die wir heute da sind, dass wir die Tatsache der Himmelfahrt ein Stück weit neu verstehen, begreifen und dass das in unserem Herzen eine Freude und eine tiefe Dankbarkeit auslöst. Ja, Himmelfahrt, ich fasse zusammen, bedeutet, dass Jesus von Gott erhöht ist, dass Gott uns nahe ist, dass wir jetzt die Aufgaben Jesu weiterführen dürfen und sollen, dass wir von Jesus vertreten werden, dass Jesus uns eine Stätte bereitet, dass wir auf Jesus warten und dass wir von Freude erfüllt werden. Amen.